Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hubert Fichte in der Palette hat es so beschrieben. Peter Rühmkorff war ein Dichter. Oder Wolfgang Bottin, Kurt Hiller, den Club Lynx. Das war so diese linke Szene. Und da war Eifel immer dabei, aber hat nie etwas gesagt. Und er saß sehr steif da und sehr korrekt. Und ich muss sagen, wir haben ihn alle für einen Agenten vom Verfassungsschutz gehalten.
So erinnert sich der Autor Peter Schütt an den Mann, der später der wahrscheinlich erste Graffiti-Künstler Deutschlands wurde und um den sich in seiner Heimatstadt Hamburg bis heute viele Mythen ranken. Wir stellen Ihnen Eifel gleich näher vor. Herzlich willkommen im Kompressor. GIFs, das sind diese Mini-Filmschnipsel im Netz, die als Endlosschleife zeigen, wie sich Katzen gegenseitig das Milchschälchen wegnehmen oder wie Mr. Bean, als er vom Brexit erfährt, immer und immer wieder seine Teetasse fallen lässt. Der größte Vertreiber dieser GIFs, die Firma Giphy, kommt jetzt mit einer Neuerung um die Ecke. Dank Giphy Arcade kann man nämlich mit diesen Bewegtbildsequenzen ab sofort sogenannte Mikrospiele spielen. Christian Schiffer ist Journalist und Mitherausgeber der Zeitschrift für Gameskultur der WASD. Schönen guten Tag nach München. Jetzt müsste ich das Mikro aufmachen. Hallo Christian Schiffer.
Hallo.
Sie sind ausgewiesener Fan solcher GIFs. Sie sind auch schon bei Giphy Arcade angemeldet. Sollte ich Sie jetzt vielleicht hier auch an dieser Stelle schon als GIF Games Designer vorstellen?
Ja, das können Sie, denn ich habe heute das erste Spiel meines Lebens designt. Das ist ein sogenannter Breakout-Klon. Breakout ist so ein bisschen so ein Tennisspielartiges Spiel. Also oben sind Steine, unten ist so ein kleines Brett, das muss man hin und her bewegen und der Ball ist dazwischen und muss dann immer abprallen und gegen die Steine.
So wie damals bei Atari.
Genau, so wie damals bei Atari. Nur in meinem Spiel ist dieser Balken unten eine Katze. Mhm. Der Ball ist eine Schachtel oder eine Packung Chicken Nuggets. Mhm. Und das, was man abschießen muss, sind kleine rosa Smartphones. Also ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr dummes Spiel. Es ist auf jeden Fall das dümmste Spiel, was ich in diesem Jahr gespielt habe. Ich weiß nicht, wie ist das bei Ihnen? Spielen Sie Computerspiele?
Oh, viel zu selten, also so gut wie nie.
Okay, ich fürchte, wenn ich Ihnen mein Spiel zuschicken würde, würden Sie noch selten Computerspiele spielen. Also es ist nicht gerade eine ludologische Offenbarung, aber das Schöne ist eben, ich kann es Ihnen ganz kurz schicken, weil es lässt sich nämlich sehr schön teilen.
Ich freue mich. So ein Mikrospiel, das dauert ja doch nur ganz kurz, ich glaube maximal 40 Sekunden. Akustisch ist es, sagen wir, eher redundant. Wir hören mal.
Genau, diese Musik habe ich für mein Spiel übrigens auch ausgewählt.
Aha, und wie funktioniert dann dieses Spiel an sich? Ist das schwierig?
Nein, das Spiel, Spielen ist sowieso total leicht, aber interessant ist, dass es super leicht ist, das zu machen. Ja, es sind eben, ich habe für dieses Spiel, okay, es ist jetzt wirklich nicht so die Offenbarung, aber ich habe dafür vielleicht eine halbe Minute gebraucht. Also man klickt sich das zusammen, hier den Hintergrund, dann dort, was will man als Ball, wie soll die Musik aussehen, dann der Name, also in meinem Fall ist das halt Christians super tolle Action-Game, wie ich das genannt habe.
Und warum macht denn Giphy jetzt auch Spiele? Also lassen Sie mich raten, wahrscheinlich, weil da ein riesiger Markt schlummert, oder?
Genauso ist es. Natürlich hat Giphy das Interesse, die Plattform so attraktiv wie möglich zu halten und Computerspiele, auch wenn sie so klein ist, versprechen das. Aber interessant ist eben, dass es dort auch eine Kooperation gibt, nämlich mit einem großen Fastfood, mit der großen Fastfood-Kette aus den USA. Das erklärt übrigens, wieso man dort auch so Chicken-Nugget-Packungen auswählen kann, um sie in sein Spiel zu integrieren. Aber man muss sagen, das Ganze, also dass jetzt Plattformen, die eigentlich mit Computerspielen nichts zu tun haben, sich um dieses Thema kümmern, das ist tatsächlich eine etwas größere Entwicklung.
Soweit Sie das ganze Phänomen schildern, klingt das für mich, als wäre das so überflüssig wie ein Kropf. Aber ist es dann doch vielleicht eine Bereicherung für die Spielekultur grundsätzlich?
Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so besonders impressed und nicht nur deswegen, weil mein Spiel jetzt echt, naja, war. Aber wirkt auf mich so ein bisschen wie die Klingeltöne unter den digitalen Spielen. Also wir erinnern uns damals, als diese nervigen Klingeltöne überall waren und ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn jetzt diese ganzen Blinky-Blinky Arcade-GIF-Spiele die Timelines unserer sozialen Netzwerke heimsuchen. Das wäre wirklich schlimm.
Aber dennoch Teil offenbar eines größeren Trends, oder?
Genau, also in der Spielekultur gibt es das schon länger, also dass kleine Spiele interessant sind, ja, also früher, da war ja das Erstellen von so einem Spiel wirklich wie arkane Magie, also man musste programmieren können zum Beispiel und mittlerweile Und das zeigt auch dieses Beispiel, kann man eben sehr leicht Spiele machen. Das sind jetzt natürlich sehr simple Spiele, aber es gibt zum Beispiel auch Programme, die helfen einem dabei, Text-Adventures zu erstellen. Oder es gibt andere Programme, die helfen einem dabei, etwas komplexere Spiele zu machen. Und das ist ganz interessant, weil das führt auch dazu, dass man seine Gefühle, die man hat, oder das, was einen gerade beschäftigt, sehr viel unmittelbarer in Spiele überführen kann. Und ich rechne damit, dass Spiele deswegen in Zukunft eben auch persönlicher werden, dass sie auch viel mehr persönliche Probleme aufgreifen werden. Ganz so, wie wir das ja aus anderen Kulturformen auch kennen, zum Beispiel aus der Musik.
Christian Schiffer über die neue Entwicklung an der Mini-Bewegtbildfront. Die Firma Giphy bringt jetzt unter dem Titel Arcade-Mini-Spiele-Bausätze heraus. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Erinnern Sie sich vielleicht noch an Eiffe, an diesen fast vergessenen Star der Hamburger 68er? Damals nämlich hat der Mann innerhalb von nur 2 Monaten die gesamte Stadt mit Graffitis und Sprüchen überzogen wie Wählt Eiffe oder Eiffe for President auf Verkehrsschildern, auf Briefkästen, in öffentlichen Toiletten oder über Werbeplakate. Damit gilt er als wahrscheinlich erster Graffiti-Künstler Deutschlands. Auf den manischen Höhepunkt seiner Karriere folgte die Einweisung in die Psychiatrie. Eiffe war nämlich mit seinem Fiat in die Wandelhalle des Hauptbahnhofs gefahren, um dort die Freie Republik Eiffe auszurufen. Daraufhin wird er weggesperrt, falsch behandelt und nimmt sich schließlich völlig gebrochen das Leben. Eiffe for President, alle Ampeln auf Gelb, so heißt auch ein Band mit DVD, der gerade erschienen ist. Und vor der Sendung habe ich mit dem Regisseur des Films und Mitherausgeber des Bandes, Christian Bau, gesprochen und ihn gefragt, wie und wo er eigentlich auf Peter Ernst Eiffe gestoßen ist.
Puh, das ist eine lange Geschichte, ich mache es kurz. Ja. Ich bin auf ihn gestoßen, als er aktiv war. Er war nicht, wie Sie sagten, 2 Monate aktiv, er war, glaube ich, nur 2 Wochen aktiv. Das ist das Unglaubliche an ihm. Ich war zu der Zeit Student an der Kunsthochschule in Hamburg und habe Film studiert. Und da war er natürlich, 68, im Mai war er das herausragende, neben allem anderen, aber ein für mich herausragender Typ, der eben in kurzer Zeit so auffällig war und auffällig wurde. Und wir an der Kunsthochschule fanden das aufregend. Und ich besonders. Ich fand das ganz unglaublich.
Er muss mit einer unfassbaren Energie durch die Stadt gerannt sein. Ein Zeitzeuge in Ihrem Film berichtet, dass er wirklich Tag und Nacht wie aufgezogen mit seinem Filzstift durch Hamburg rannte und weil das Essen und Schlafen scheinbar auch vergessen hatte. Warum tat er das? Was waren seine Motive?
Ja, das versuchen wir in dem Film und jetzt auch in dem großen Buch herauszubekommen und rauszuarbeiten. Das ist eigentlich unklar und immer unklar geblieben. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so vergessen worden. Und er war unterwegs, weil er vielleicht sowas wie eine Mission hatte oder eine Idee hatte, wie er berühmt werden könnte und wie er die Leute darüber in Unruhe versetzen könnte mit seinen Sprüchen.
Jetzt war er Adoptivkind, sein Ziehvater ein hochkarätiger Nazi und Hamburger Fregattenkapitän, ein geachteter Mann in der Hamburger Gesellschaft. Und offenbar hatte dieser Eiffe den Eindruck, er könne dem Erbe auf traditionelle Weise vielleicht nicht gerecht werden. Was war er sonst für ein Typ? Also wie haben ihn Zeitzeugen erlebt? Er muss schon ziemlich skurril gewesen sein, oder?
Ja, er trug so eine ganz wie so ein Angler, so ein Anglerhut oder ein Pepita-Hut, sowas. Und dann immer ein Anzug, ein Schlips, weißes Hemd, Brille, sah eigentlich relativ normal aus für die damaligen Verhältnisse, also unter den Studenten jedenfalls. Und also Peter Schütt und einige andere schildern ihn auch als merkwürdig und sie glaubten eben auch, dass er eventuell vom Verfassungsschutz sei. Und immer der Außenseiter, also auch in dieser Außenseitergesellschaft, dieser Gruppe der Aufmüpfigen, war er der Außenseiter, weil er sich auch über diese Aufmüpfigen noch mit denen noch seinen Spaß hatte und sich über sie lustig machte.
Sie haben eine ganze Reihe von wirklich interessanten Zeitzeugen ausgegraben und gemeinsam ergibt das so eine Art, ja, Mosaik, wie der Eifel wohl gewesen sein könnte. Besonders eindrucksvoll ist der Bericht einer Fachverkäuferin für Dessous, für Unterwäsche. Die wohnte in der direkten Nachbarschaft und offenbar kam Eifel regelmäßig hierher und machte ihr auch irgendwann den Hof. Wir hören mal einen Ausschnitt aus ihrem Bericht.
Was heute eine Normalität ist, Dessous zu verkaufen, war zu dermaligen Zeit für einen Herrn, ja, dann kam doch schon etwas merkwürdig. Und auch diese direkten Fragen, die er immer wieder stellte, ob das mit der Größe richtig ist, ob das eine Handvoll ist oder weniger als eine Handvoll. Und dann kam er täglich, also in der Woche mindestens dreimal, um mich zu begrüßen. Da brachte er mir rote Rosen mit. Und dann war es schon so, wenn er vorne kam, dann rief Frau Münster, Blankenfeld, untertauchen. Ich also unter den Tresen runter und dann die Treppen runter. Ja, das glückte mir natürlich nicht laufend.
Und da wird ja auch schon deutlich, irgendwann fängt diese Frau doch an Eifels Verstand zu zweifeln. Wie sehen Sie das in der Retrospektive? War Eifel möglicherweise einfach verrückt?
Nein, auf gar keinen Fall. Also er war nicht verrückt, er war besonders. Er hatte vielleicht Schübe, aber man muss ja sagen, dass die ganze oder große Teile der APO, ich meine, oder wir alle, das war ja wie ein Schub, nicht ein psychischer Schub, aber ein Schub, der uns in Bewegung setzte. Und bei Eifel war es eben dieses etwas Manische, dieses Tag und Nacht unterwegs sein und mit dem Filzschreiber eben, das war ja was völlig Neues. Und aber er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht verrückt.
Es muss einen richtigen Mythos um Eifel in Hamburg gegeben haben. Überall standen Leute vor seinen kryptischen Forderungen und rätselten, wer dieser Mann wohl sei. Und als seine Graffitis dann aufhörten, da machte man sich richtig gehend Sorgen. Eine Szene, das ist eine Szene, die es sogar bis in Uwe Timms Roman Heißer Sommer geschafft hat. Was hat denn Eifel mit seinen Sprüchen vermocht? Worin bestand seine subversive Kraft?
Ja, das ist eben das Merkwürdige, dass er überhaupt dahin nicht hineinpasste. Er passte ja auch nicht in die Zeit hinein. Die Wände waren ja noch, die Hauswände und alles war ja noch sauber, unbefleckt eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und er fing an, gegen dieses unbefleckte anzugehen und eben das vollzuschreiben und eben die Wände für sich zu erobern und die Plakatwände und die Hauswände und die Telefonzellen und alles war beschriftet und das haben die Leute gesehen und er war auch nicht so dumm und hat das irgendwo in einem Vorort von Hamburg gemacht, wo kein Mensch lebt oder guckt, sondern er hat es im Zentrum gemacht, dort an den U-Bahnen, wo die Leute ein- und ausgingen und die Ständen natürlich in der Nähe des Audimax und so. Er war genau an den Orten, wo es lebendig war und dadurch, dass er diese Orte beschriftete, wurden sie ja noch lebendiger.
Herr Bau, ist denn eigentlich Eifel heute noch ein Begriff in der Sprayer- und Graffiti-Szene? Wird er da eigentlich noch verehrt?
Nein. Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Die Leute kennen ihn nicht. Und das ist ja auch damals schon 1995, Anfang der 90er Jahre, unser Wunsch gewesen mit dem Film, mit dem Dokumentarfilm Eifel for President, ein bisschen Licht hineinzubringen und weil es auch nichts über ihn richtig gab. Es gibt nur dieses kleine Büchlein von Uwe Wandrei und Peter Schütt 1968 rausgebracht, als er in der Psychiatrie war, um ihm Geld zukommen zu lassen und so. Da wurden seine Sprüche veröffentlicht, aber das ist ein ganz kleines Bändchen gewesen und auch eine ganz kleine Auflage handgemacht und ist heute nur noch bibliophil zu bekommen. Und dann haben wir, Arthur Dickhoff und ich, Anfang der 90er Jahre gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein tolles Thema und würde sich lohnen. Und haben dann angefangen, überhaupt Leute zu suchen, die sich noch an ihn erinnern. Und auch die Tochter tauchte dann auf von Eifel. Und so haben wir versucht, ein Mosaik zusammenzubauen, was uns teilweise gelungen ist.
Also, das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen. Ich habe mehrere Stunden mit Eifel verbracht und bin völlig fasziniert. Jetzt sagen Sie, der Film ist bereits 1995 entstanden. Warum haben Sie sich eigentlich dazu entschlossen, jetzt noch einmal das Kapitel Eifel anzugehen?
Naja, wir haben natürlich gemerkt, dass er immer noch nicht weiter bekannt war. In einigen Spezialkreisen war er dann vielleicht schon bekannt und so, aber nicht weiter. Und wir dachten, eigentlich müsste man, wir haben auch so viel Material eben noch gehabt. Wir haben ja auch in der Zeit dann von 95 bis jetzt weiter gesammelt, alles über Eifel. Und hatten so viel Material, dass wir dachten, es würde sich lohnen, noch eine zusätzliche Informationsquelle herzustellen. Das war eben ein Buch und hatten dann eben einen sehr, sehr guten Verleger, Theo Bruns, gefunden vom Assoziationsverlag, Assoziation A Verlag. Und der wollte das machen, gerne machen, weil er hatte vorher schon ein Band über den Hamburger Sprayer OZ oder OZ herausgebracht, der ja über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt ist. Und so passt dieses neue Buch eigentlich auch in seine Verlagsserie. Und es ist eben so, dass dieser Film ist ja auf Zelluloid gedreht und damit nicht mehr abspielbar, weil die Kinos keine Projektoren mehr haben. Deswegen musste er digitalisiert werden. Und wir haben dann gesagt, ach, wir lassen ihn jetzt digitalisieren. Das kostet viel Geld, aber das ist uns gelungen, auch mit der Kinemathek Hamburg und der Behörde hier, der Kulturbehörde, das zu finanzieren. Und dachten, so wäre der Film wenigstens schon mal für die Nachwelt gerettet. Und jetzt noch mit dem Buch dazu haben wir gedacht, naja, es könnte vielleicht sich doch weiter herumsprechen und er könnte über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt werden. In Berlin zum Beispiel bei Redakteuren vom Deutschlandradio Kultur und so weiter. Und es ist eben so, das war interessant, ich hatte dann vor, sagen wir mal, 2 Jahren, habe ich einen Artikel gefunden, der von einer Engländerin geschrieben ist, Frau Davis, die arbeitet an der Universität London und die hat einen Artikel, einen langen Text über Eifel geschrieben. Die ist Engländerin und hat geschrieben, die Zusammenhänge ihrer Meinung nach zwischen Eifel und den französischen Situationisten. Und das hat mir sofort gefallen. Und ich fand das natürlich unglaublich, dass sowas von einer Engländerin geschrieben wird und veröffentlicht wird und in Hamburg nicht mal alle Leute wissen, wer Eifel war. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss es in einem Buch und der Artikel muss in einem Buch. Und habe dann noch andere Leute gefunden, die geschrieben haben, wie Christoph Twickel und Jorin Reznikow, die über die Bewegung, also von Eifel hinaus, über seine Bedeutung geschrieben haben.
Rebell mit Filzstift oder Hofner der Apo über den so rätselhaften wie faszinierenden ersten Graffiti-Künstler aus Hamburg ist jetzt der Band Eifel for President, alle Ampeln auf Gelb, mit beigelegter DVD erschienen. Christian Bau hat den Band gemeinsam mit Arthur Dieker herausgegeben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der deutsche Maler Gerhard Richter wird im Ranking Kunstkompass weiterhin als wichtigster Künstler geführt. Auch die nächsten Ränge sind unverändert. Auf Platz 2 bleibt der US-Künstler Bruce Nauman. Dann folgen die beiden Deutschen Georg Baselitz und Rosemarie Trockel. Die Liste der 100 wichtigsten Aufsteiger wird dieses Jahr von dem afroamerikanischen Videokünstler Arthur Jeffer angeführt. Danach folgen Hito Steierl und Adrian Piper. Das Ruhmesbarometer Kunstkompass basiert auf der Annahme, dass die Qualität von Kunst nicht messbar ist, wohl aber die Resonanz in der Kunstwelt. Der Kunstkompass wird im Wirtschaftsmagazin Kapital veröffentlicht. Seit Monaten schon hat die Pariser Leonardo da Vinci-Ausstellung für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt steht sie vor der Eröffnung. 62 Werke werden im Louvre gezeigt, darunter 11 Gemälde. Insgesamt 15 werden dem Renaissance-Künstler als gesichert zugeschrieben. Schon allein das macht die Ausstellung zu einem Großereignis der Kunst. Dass es mit Italien monatelange Unstimmigkeiten über Leihgaben gab, ist für Kurator Vincent Delieuvin kein Thema mehr.
Es wurde uns manches verweigert, ja, aber das ist auch ganz normal. Wir im Louvre geben unsere Gemälde von Leonardo auch nur in großen Ausnahmefällen heraus. Diese Werke sind über 500 Jahre alt, die schickt man nur mit größter Vorsicht auf Reisen und nur aus sehr guten Gründen.
Auch so ist die Leonardo-Schau im Louvre die umfassendste, die es je gab. Neue Wende im Spiegel-Fälscherskandal. Klaas Relotius geht gegen das Buch »Tausend Zeilen Lügen« von Juan Moreno vor. Moreno hatte aufgedeckt, dass Relotius zahlreiche seiner Spiegel-Reportagen erfunden und gefälscht hatte. Wie die Zeit in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, wirft Relotius Anwalt Moreno vor, in dem Buch ebenfalls Tatsachen verdreht oder unzulässig arrangiert zu haben. Er reichte eine Unterlassungsklage ein.
Ganz herzlich willkommen zum literarischen Quartett heute von der Frankfurter Buchmesse.
4 Jahre lang war Volker Weidermann der Gastgeber des literarischen Quartetts. Im Dezember ist er zum letzten Mal in der ZDF-Sendung dabei. Weidermann gab an, er wolle sich ganz auf das Schreiben, auf die Literaturkritik beim Spiegel und seine Tätigkeit als Buchautor konzentrieren. Ein Nachfolger wird gesucht, ist aber noch nicht gefunden. Das literarische Quartett wurde 13 Jahre vom Kritiker Marcel Reich-Ranicki geleitet und wurde zur Kultsendung. Der britische Dirigent Raymond Leppard ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er wurde bekannt durch seinen Einsatz für die Wiederaufführung von Barockmusik. Im Laufe seiner Karriere arbeitete Leppard mit zahlreichen namhaften Orchestern, darunter das New York Philharmonic Orchestra, das BBC Symphony Orchestra und die Hamburger Staatsoper. Für seine Schallplattenaufnahmen erhielt er unter anderem einen Grammy sowie den Deutschen Schallplattenpreis.
Das Lesen der anderen.
Und in dieser Serie stellen wir Ihnen heute die neue Ausgabe der Edit vor. Die Leipziger Zeitschrift stellt 3-mal im Jahr neue deutschsprachige Literatur vor, wobei es besonders um die Vielfalt literarischer Formen geht. Katrin Jierer ist die Herausgeberin und jetzt mein Gast. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Das geht Ihnen nicht nur um diese Vielfalt, sondern ein großer weiterer Schwerpunkt, ein berühmter, das ist wirklich das literarische Übersetzen. Literarische Übersetzungen von Texten, die es eben so noch nicht auf dem deutschen Markt gibt. In dieser Ausgabe ein Auszug aus Alvia Wilkes, man kann schon sagen dystopischem Roman Oval, weil angesiedelt in naher Zukunft in der Berliner Kunstwelt. Im Mittelpunkt steht also so eine Truppe junger, hipper Menschen, die sich so durch ihre Jobs und Leben lavieren. Was genau ist Oval?
Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil das sozusagen auch so Dreh- und Angelpunkt ein bisschen des Romans ist. Aber ich kann schon sagen, dass Oval ist eine Erfindung eines jungen Künstlers in diesem Roman. Eine Pille, die er in das Berliner Clubsystem einschleusen will und die im Gehirn kurzzeitig Großzügigkeit erzeugen soll. Und seine Idee dahinter ist, dass dadurch die Einkommensungleichheit zwischen in Berlin, die zu diesem Zeitpunkt extrem geworden ist, ein bisschen ausgeglichen werden soll.
Also eigentlich den Kapitalismus aushebelt im Grunde, wenn man so will.
Genau, genau.
Das ist überhaupt auch, es strotzt nur von so guten Ideen. Also sehr beeindruckt hat mich beispielsweise, dass das angesagte Viertel, in dem die Leute leben, die es geschafft haben, nicht mehr gelb beleuchtet ist, wie der Ostteil der Stadt oder weiß, wie der Westen. Nein, es ist nachts grün beleuchtet. Green Light. Was signalisiert dieses Grün?
Ja, das ist eben sie, die Protagonistin des Romans lebt auf so einem künstlich angelegten Berg, so eine Art Ökosiedlung und dieses grüne Licht kommt dadurch, dass es solarbetrieben ist und dann schimmert es so leicht grün, aber es ist natürlich auch eine Anspielung auf Dollarzeichen, auf Geld, dieses grüne Schimmern des Geldes und dieses, was dem ganzen Roman so ein bisschen zugrunde liegt, ist, dass diese ganze Generation den schon so den Kapitalismus mit der Muttermilch irgendwie, oh, falls sie überhaupt noch gestillt werden würden, aufgesogen haben. Für die gibt es gar nichts mehr und dieser Schimmer liegt so über der Stadt.
Dass also dieser wirklich unbedingt lesenswerte Auszug aus Alvia Wilkes Roman Oval sehr gut gefallen hat, mir auch die Fotostrecke der Künstlerin Cornelia Schleime. Sie bebilderte Ausschnitte aus ihrer eigenen Stasi-Akte, zum Beispiel das Zitat eines Spitzels, die Wohnung ist notdürftig mit alten Möbelstücken eingerichtet, die modern wirken sollen. Ihre äußere Erscheinung ist mit der Ausstattung der Wohnung in Einklang gebracht worden und soll ebenfalls sehr in Anführungsstrichen modern wirken. Und da sehen wir dann also diese Künstlerin mit so einer im Grunde altmodischen Teppichmütze vor ihr auf dem Tisch, einem Perserkater auf einem Perserteppich. Das ist lustig, das ist subversiv, das erinnert fast ein bisschen an Erwin Wurm, aber wahrscheinlich musste auch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis Cornelia Schleime diesen Humor so entwickeln konnte, oder?
Ja, ist ja im Prinzip eigentlich, liegt dem eine tragische Geschichte zugrunde. Sie ist ja in Ostberlin geboren und hat 5-mal einen Ausreiseantrag gestellt und danach hat es dann endlich geklappt und sie ist 84 ausgereist mit ihrem Sohn und hat dann kurze Zeit danach festgestellt, dass einer ihrer Freunde eben ein Spitzel war, der Stasi, und hat dann später eben diese Akten entdeckt, was ziemlich schlimm ist, war ein enger Freund von ihr. Und erst 10 Jahre später hat sie dann eben diese Collagen gemacht, wo sie diese Akten mit diesen Fotos von sich kombiniert hat und die eben jetzt irgendwie so einen sehr schwarzen Humor
transportieren oder auf gewisse Weise ja auch dann so eine späte Rache sind an diesen.
Auch eine späte, ja.
Wobei man auch wirklich, also das macht dann, bekommt tatsächlich auf einmal Sinn, denn diese Auskünfte der Spitzel sind ja enorm detailgetreu und sprechen wirklich die Sprache, dass da ein intimer Freund im Grunde auspackt.
Ja. Ist interessant für uns als Literaturzeitschrift, hat uns diese künstlerische Arbeit interessiert, weil die Sprache natürlich auch unglaublich ist, wie die das, was die da geschrieben haben und wie schlicht zum Teil auch. Also. Ja.
Katrin Jira über die neue Ausgabe der Edit. Die Doppelausgabe kostet 14 € und ist jetzt in ausgesuchten Zeitschriften und Buchläden erhältlich. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
Morgen kommen die neuen Filme ins Kino und Christian Bern stellt 3 der wichtigsten vor.
Vor 2 Tagen hatte ich noch dieses schöne, einfache Leben. Und jetzt ist es ein Albtraum.
Danny, eine junge Fabrikarbeiterin aus Mexico City, wird gejagt. Ihre Familie wurde von einem Fremden mit Superkräften ermordet. Und bevor er Danny umbringen konnte, kam ihr eine kaltblütige Kämpferin zur Hilfe.
Ich bin hier, um dich zu beschützen.
Grace ist aus der Zukunft gekommen, um Danny vor dem Terminator zu retten. Terminator Dark Fate ist der mittlerweile 6. Film der Reihe, aber erstmals seit 1991 wieder unter Beteiligung James Camerons. Der Regisseur der wegweisenden ersten beiden Terminator-Filme fungiert als Produzent und Co-Autor und noch jemand ist wieder dabei.
Wer bist du?
Mein Name ist Sarah Connor.
Linda Hamilton spielt wieder mit und natürlich Arnold Schwarzenegger. Die Macher des Films haben sich bemüht, zum Kern der Ursprungsgeschichte zurückzukehren. Regisseur Tim Miller lässt es in den Kampfszenen zwar ordentlich krachen, vermeidet aber Zerstörungsorgien wie im 5. Teil. Und man will zeitgemäß sein. Die 3 Hauptfiguren sind weiblich. Auf ihrer Flucht werden sie in einem Gefängnis für illegale Flüchtlinge inhaftiert und Schwarzenegger hat sich in einen windelwechselnden, sanften, alten, weißen Mann verwandelt. Das sind die fürs gegenwärtige Blockbuster-Kino typischen Aktualisierungen, zu denen auch gesellschaftspolitische Anspielungen gehören, die man aber vage genug hält, um niemanden zu vergraulen. Ansonsten fehlen neue Ideen, wenn man von einem noch unzerstörbareren Terminator absieht. Das wird wohl für die nächste überflüssige Fortsetzung reichen.
Warum werden sogenannte Klimaziele wirtschaftlichen Interessen gegenübergestellt? Bei der Ökologie geht es doch gerade darum, das nicht zu trennen.
Also dem würde ich zustimmen.
Phoebe diskutiert mit ihren Studenten. Die junge Wissenschaftlerin hat einen Lehrauftrag am Institut für Kybernetik der Berliner Universität. Doch dem Institut droht die Schließung. Die Institutsleiterin, gespielt von Sophie Reuss, ist am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Wir sind hinten dran.
Die Filmsatire Weitermachen sans Souci seziert am Beispiel des universitären Betriebs das ökonomische Effizienzdenken im modernen Kapitalismus. Die Studenten am Institut sind beunruhigt.
Was wolltet ihr mir jetzt erzählen?
Wir haben Anlass zu dem Verdacht, dass der Lehrbetrieb an unserem Institut unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit noch ganz anderen Zwecken dient, die die Universitäten in ein durch öffentliche Mittel finanziertes Privatunternehmen verwandeln sollen.
Aus Protest besetzen die Studenten die Bibliothek. In seinem 2. Film analysiert Max Linz wieder mit absurder Überzeichnung die neoliberale ökonomische Durchdringung der Gesellschaft. Die verschrobenen, dem Diskurstheater René Poleschs verwandten Akademiker lässt er betont gestelzt über Theorien der Frankfurter Schule debattieren, während die nicht weniger dialektisch geschulte Institutsleitung den Protest der Studenten als nützlich betrachtet.
Das ist eine Chance zu zeigen, wie die unterschiedlichsten Wünsche hier administriert werden und dass Leistung und Liberalismus sich nicht ausschließen. Geräumt ist die Bibliothek ja notfalls schnell.
Der Protest wird sofort ins ökonomische Optimierungskonzept integriert. Mit originellem Witz erweist sich Max Linz auch hier wieder als Virtuose eines kürzlich ausgerufenen neuen deutschen Filmgenres, der Diskurskomödie. Ein politisches Kino der satirischen Zeitbetrachtung, das aktuell zu den spannendsten Phänomenen des deutschen Films zählt. Ein Zeitbild Berlin zeigt auch der Dokumentarfilm Lebe schon lange hier. Ein Jahr lang hat Regisseur Subbu Svobodnik aus dem Fenster seiner Wohnung Alltagsszenen auf einer Straßenkreuzung in Berlin gefilmt. Man folgt gehetzten Touristen und torkelnden Nachtschwärmern und kommentiert für das Geschehen durch Erzählschnipsel, gelesen von Clemens Schick.
Zwei Jugendliche an der U-Bahn-Haltestelle Rosenthaler Platz. Der eine, ich bin jetzt Praktikum, der andere, ich war Praktikum, jetzt Harzer.
Svobodnik rekurriert in seinem Film auf Ruttmanns Sinfonie einer Großstadt von 1927 und tatsächlich gelingt ihm in der Mischung aus Text, Musik und Schwarz-Weiß-Impressionen eine reizvolle Collage, die ein Gefühl von hektischer Betriebsamkeit und Stagnation zugleich erzeugt. Die Geräusche aus Svobodniks Wohnung, ob Staubsauger, Anrufbeantworter oder Weinflaschen öffnen, korrespondieren dabei sehr lustig mit dem Geschehen auf der Straße. Das ergibt eine lakonische Großstadtmeditation, die in den Alltagsszenen eine melancholische Schönheit des vergänglichen Augenblicks findet und einiges vom Lebensgefühl der Stadt zwischen permanenter Veränderung und Beharrung einfängt.
Lebe schon lange hier, Terminator und Weitermachen, Sanssouci, besprochen von Christian Berndt. Alle drei Filme gibt's ab morgen in den Kinos.